Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und ich bin nicht allein hier auf der Frankfurter Buchmesse. Bei mir ist der Philosoph, der Rechtsanwalt, der Publizist Michel Friedmann. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Sie haben uns Ihr neues Buch mitgebracht, Schlaraffenland abgebrannt von der Angst vor einer neuen Zeit. Und Sie beschreiben darin ein Deutschland, das es sich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gemütlich gemacht hat, sich eingepuppt hat, so eine Art Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür gehängt hat und bloß nichts zu tun haben wollte mit den Krisen, die doch eigentlich sehr offensichtlich sind. Und immer dachte, naja, wenn die mal zu nah rücken, dann kaufen wir uns vielleicht auch frei. Und Sie kritisieren diese Zufriedenheit, diese Gemütlichkeit und auch diese Selbstvergewisserungen. Und ich muss sagen, in diesen Tagen brennen einige dieser Selbstvergewisserungen. Eine davon ganz, ganz deutlich, dass dieses Nie wieder des Holocaust offensichtlich doch nicht so richtig Konsens in der deutschen Gesellschaft ist. Seit den Terroranschlägen auf die Hamas in Israel, hunderte registrierte antisemitische Vorfälle, Brandanschläge auf das jüdische Gemeindezentrum in Berlin. Türen von jüdischen Wohnungen werden mit Davidsternen markiert. Ich fürchte, es hat Sie nicht überrascht.
Nein, es hat mich nicht überrascht, denn wenn wir Deutschland seit 1945 sehen, gab es eine Generation der Mörder, der Mitläufer, der auch Profiteure, die ja ganz schnell mit der Gründung Deutschlands dann zu Demokraten wurden. So spielten sie es jedenfalls vor. Aber ein Großteil lebte immer noch von den Ideologien Hitlers und lebte aber vor allen Dingen vom Rassenhass gegen Juden. Und deswegen muss man schon sehen, es fing schlecht an, aber es wurde nicht besser, weil diese Elterngeneration geschwiegen hat. Es wurden dauernd weiße Tapeten an die Wand geklebt und das Braune kam trotzdem raus. Also noch mehr Tapeten, noch mehr Tapeten. Und diese verantwortlichen Eltern sprachen unverantwortlicherweise nicht mit ihren Kindern. Das sind jetzt die 60- bis 70-Jährigen. Und so geht es fort und fort. Wir hatten in Deutschland immer Rechtsterrorismus. Wir hatten rechte Parteien, NPD, Republikaner. Es gab eine Zeitung, die hieß Nationalzeitung und war wirklich ein Pamphletblatt gegen Juden und eine doch Verherrlichung. Es war alles nicht so schlimm. Wir leben jetzt in unserer Zeit und wir müssen feststellen, dass das Gift weitergegangen ist. Wir haben einen extrem gefährlichen Rechtsextremismus in Deutschland. Der Verfassungsschutzbericht und die Innenministern schreiben ja sogar mittlerweile, dass der Rechtsextremismus die größte Gefahr für die deutsche Demokratie ist. Wir haben auch Rechtsterrorismus, NSU und viele andere Gruppen. Und ja, jüdisches Leben war immer auch in dem Spannungsfeld dieser Realität, nur ist es in den letzten Monaten mit dem Beginn, aber auch, dass die AfD demokratisch gewählt wurde, aber deswegen keine demokratische Partei ist, noch schlimmer. Wir haben Teile in Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland, wo jüdische Menschen, die erkennbar jüdisch sind, Angst haben müssen, dass sie angepöbelt werden. Und mittlerweile haben wir auch Angst, angepöbelt werden von extremen islamistischen, arabischen Personen.
Und da setzt jetzt in diesen Tagen gleich der zweite Reflex ein, nämlich Menschen zu Fremden zu erklären. Sie haben vorhin gesagt, die Täter von damals haben nicht mit ihren Kindern gesprochen, auch nicht mit den Enkeln, auch nicht mit den Urenkeln. Und die stehen jetzt ja teilweise auch auf der Straße und skandieren antisemitische Parolen. Trotzdem gibt es diesen Reflex in der deutschen Gesellschaft zu sagen, das sind alles die Palästinenser.
Ich warne davor, die Palästinenser oder islamistisch aufgehetzte Jugendliche, die hetzen, sind ein Teil, ein neuer Teil in der Bundesrepublik Deutschland, der ein großes Problem, ich will das deutlich sagen, nicht nur für jüdisches Leben ist, sondern für unser aller Leben. Denn sie haben Vorstellungen, die aus der unaufgeklärten Zeit kommen, aus der Zeit, in der wir uns beschäftigt haben mit Aufklärung, mit Humanismus. Das ist bei denen nicht angekommen. Auch noch die Frage von Trennung Staat und Religion ist nicht angekommen. Es ist eine Sehnsucht nach Iran, wo die Religion bestimmt. Und wir haben letztes Jahr gesehen, wie mutige Frauen sich dagegen wehren wollten. Es ging nur um ein Kopftuch, tragen ja oder nein, in der Selbstverantwortung der Frauen. Und wir haben gesehen, wie brutal diese Frauen niedergemacht wurden. Also es ist ein neues Problem, ja, aber es ist ein additives Problem. Und es ist noch ein Problem in den letzten Jahren und bereits jetzt wieder sehr stark am Kommen. Das ist der linksextremistische Antisemitismus. Der ist auch gekoppelt, dass Israel ein Kolonialstaat sei, der andere kolonialisiert und vor allen Dingen, dass er ein Ersatzstaat für Amerika ist. Alle drei zusammen haben dasselbe Ziel, nämlich den Hass auf Juden bis zu deren Tötung umzusetzen. Aber ich würde davor warnen, dass wir uns jetzt instrumentalisieren lassen von den Rechtsextremen, die uns ja auch sagen, wir waren immer schon gegen Fremde und Ausländer und Muslime und wir sind doch eigentlich die, die den Juden helfen. Das ist nichts anderes als das Instrumentalisieren einer Situation und von mir aus klar formuliert, ich habe kein Problem mit Muslimen. Ich habe ein Problem mit Muslimen, die extremistisch sind und Gewalt ausüben. Und das ist ein großer Unterschied. Und deswegen jetzt alle Muslime haftbar zu machen, ist ein sehr unmenschlicher und intoleranter Sprung, meine Damen und Herren.
Es gibt einen dritten Reflex. Sie haben gesprochen von Antisemitismus auf der linksextremen Seite, der sich darauf bezieht, dass man Israel als einen Kolonialstaat deutet. Und da sehen wir auch jetzt in diesen Tagen, wo der Terror groß ist, dass es so ein Schweigen gibt teilweise. Und ich habe da in den letzten Tagen viel denken müssen an Martin Luther King und diesen berühmten Satz: Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Wie erleben Sie dieses Schweigen?
Ich muss auch sagen, dass ich außerordentlich enttäuscht bin und frustriert bin. Das sage ich als deutscher Bürger, nicht als Jude. Dass wir das, was wir sehr richtig gemacht haben, spontan und übrigens langatmig, uns auf die Seite der Ukraine gestellt haben, weil Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg begonnen haben, der ja auch, wie wir verstanden haben, ein Ersatzkrieg ist, unsere Art und Weise zu leben, frei, selbstverantwortlich, demokratisch mit einem Rechtsstaat am Beispiel der Ukraine zu zerstören und prüfen wollte, wie weit die Solidarität mit diesem Staat ist und gleichzeitig, wie wichtig uns der Kampf für die Demokratie ist. Wenn man die Situation in Israel nimmt, und ich lasse jetzt die Frage der Politik, Zwei-Staaten-Lösung, andere Dinge raus. Ich bin für die Zwei-Staaten-Lösung. Ich finde, die israelische Regierung ist eine rechtsextremistische Regierung. Aber solange 250.000 Israelis für die Demokratie jede Woche demonstrieren, das wäre für Deutschland 2,5 Millionen, wäre ich froh, wenn wenigstens 10.000 Menschen jede Woche für die Demokratie demonstrieren, ist für mich die Demokratie in Israel gefestigt. Und wir kommen jetzt dazu, dass ein terroristischer Akt, unterstützt von einem Staat Iran, in seiner Brutalität und Feigheit Menschen in Israel überfallen haben. Und lassen Sie mich etwas sagen. Die Dschihadisten, aber auch die Hamas, hätten ja auch militärische Ziele angreifen können. Sie hätten Soldaten angreifen können. Aber was greifen sie an? Schlafende Kinder, Mütter, Menschen, die tanzen und bringen sie nicht nur bestialisch um, sondern posten diese Ermordung noch mehr mit furchtbaren Bildern, die sie ins Netz stellen und sehr stolz ins Netz stellen. Der Iran als Staat ist verantwortlich für diese mörderischen Taten. Und meine Damen und Herren, warum hat der Iran das gemacht? Wenn er seinen eigenen Bürgern schon nicht erlaubt, ein Kopftuch nicht zu tragen, sehen Sie, dass der religiöse Wahn und der religiöse Extremismus als Vorwand, um Macht zu haben, einer ist, der die freie Welt, das freie Leben, also so wie wir leben dürfen, verachtet und besiegen will. Und Israel ist im Nahen Osten ein Staat, der einzige, der erstens demokratisch ist und zweitens, wo alle Menschen Kopftücher, keine Kopftücher, Miniröcke, Maxiröcke. Leb doch, wie du willst. Homosexuelle werden in Israel so gesehen wie alle anderen Menschen aus. Die größte Gay Parade in der Welt ist in Tel Aviv. Dass sie diese Art des Lebens so verachten, dass sie nicht nur aus ideologischen Gründen diesen Staat vernichten wollen, sondern dort, wie die Hamas es selbst öffentlich sagt, einen islamistischen Staat, also Klein-Iran, aufbauen wollen. Und ich dachte und war überzeugt, dass wir hier in Deutschland sowie in der ganzen Welt verstehen, so wie bei der Ukraine, dass das ein völkerrechtswidriger Angriff ist und wir uns in Massen, auch Institutionen, Kulturinstitutionen, politische Institutionen, aber wir in Massen solidarisch bei Demonstrationen gegen diese brutale, gegen diese barbarische Tat auf die Straße stellen. Stattdessen waren es außerordentlich wenige, für die bin ich dankbar. Aber fragen Sie sich doch mal selbst, warum es Sie nicht motiviert hat, gegen Barbarei auf die Straße zu gehen.
Das fragt Michel Friedmann im Deutschlandfunk Kultur. Sie haben, wie gesagt, Ihr neues Buch dabei. Wir haben jetzt über die Gegenwart gesprochen, die so in diesem Buch natürlich noch nicht drin ist. Und trotzdem passt das Buch zu dieser Gegenwart. Schlaraffenland abgebrannt, also diese Gesellschaft, die sich so eingeigelt hat über die letzten Jahrzehnte, während sich draußen etwas zusammenbraut, was wir nicht wahrhaben wollen. Sie machen das sehr drastisch. Und da ist mir klar geworden, wie konkret Sie das meinen und nicht metaphorisch. Sie schreiben, wenn in Frankreich die rechtsextreme Marine Le Pen zur nächsten Präsidentin gewählt werden sollte, dann ist in der ganzen EU die Gefahr für die Demokratie, für Gewaltenteilung, für Menschenrechte imminent. Diese Wahl, die ist 2027. Das ist konkret.
Die Wahl steht vor der Tür, aber auch die Wahl des nächsten amerikanischen Präsidenten steht vor die Tür. Wir haben auch bald Wahlen wieder in Österreich und die ÖVP mit der rassistischen FPÖ, woran man sich in Österreich absolut gewöhnt hat, steht auch vor der Tür. Ich will aber ganz kurz zu Schlaraffenland sagen, es sind 20% in unserer Bevölkerung, die davon nicht gemeint sind, die nicht einmal den Vorhof des Schlaraffenlandes kennen. Wir haben 20% Menschen, die über Frucht, Migration, aber auch, obwohl sie arbeiten, kaum monatlich über die Runden kommen. Die Migranten, die auch vor Jahrzehnten gekommen sind, der rassistische Ansatz, diese Menschen haben mit Schlaraffenland nichts zu tun. Aber die Mehrheit der Menschen sind Schlaraffen geworden. Das ist die Generation 60+ und ihre Kinder 30+. Was meine ich damit? 20 Jahre verändert sich nicht nur Deutschland, sondern die westlichen Demokratien in Wohlstandsdemokratien. Und das, was wir uns wünschen, das, was wir erhoffen, ist ein gutes Leben definiert. Wir haben die Möglichkeit zu konsumieren, wir haben die Möglichkeit zu reisen, wir haben die Möglichkeit, dass es uns gut geht. Und das ist das, was wir wollen. Und unser Schlaraffenland wird dort, wo es gestört wird, und es gibt die Störungen, mit Geld geschützt, wenn irgendwo ein Krieg ist, eine Krise ist, hier ein paar Milliarden, dort ein paar Millionen, dann wird die Tür wieder zugemacht und ein Do-Not-Disturb-Schild wird auf die Tür hingehängt. Das Problem.
Dagegen könnte ja helfen, das mahnen Sie an, eine bessere Streitkultur, die Sie aber in Deutschland sehr, sehr schmerzhaft vermissen.
Dazu kommen wir gleich. Das Problem, in dem wir heute leben, ist, und wir haben es spätestens mit Covid gelernt, ist, dass mittlerweile Erschütterungen stattfinden, wo wir noch unser Do-Not-Disturb, also bitte nicht stören-Schild in der Hand haben, aber die Tür ist nicht mehr da. Die Tür ist offen, Schlaraffenland ist nicht mehr schützbar und wir alle merken, ob es bei Covid gerade war, wo wir eine existenzielle Krise der Selbstsicherheit hatten, dass wir alle bedroht sind, dass das Krankenhaussystem nicht funktioniert, dass unser Leben von einem Tag zum anderen total sich verändert hat, Reisen war überhaupt nicht mehr möglich, aber schon alleine spazieren gehen eine Gefahr. Wir merkten plötzlich, dass wir uns nicht durch Wände und Mauern schützen können. Und hier beginnt der Moment, wo wir herausgefordert sind, aber darauf gar nicht vorbereitet sind. Und das Schlimmste an Schlaraffenländern, und Schlaraffen
Landbewohnern,
Menschen, Bewohner ist, Alles wurde als selbstverständlich empfunden. Die Demokratie, der Wohlstand, der Friede, alle Fragen, die in der ganzen Welt immer wieder zu Konflikten geführt haben, waren hier selbstverständlich. Wenn Menschen das, was sie erreicht haben, als selbstverständlich empfinden, dann verteidigen sie sich nicht mehr, sie sind nicht mehr wach und sensibel und sie werden deswegen etwas fetter, als sie sein sollten und stehen jetzt vor dieser offenen Tür, haben furchtbar Angst, was ihre Zukunft angeht, nicht gelernt, dagegen anzukämpfen und sobald sie es tun, kriegen sie Muskelkater.
Und nicht gelernt, darüber zu streiten. Das ist ein wichtiges Thema in Ihrem Buch.
Nicht einmal gelernt, die Diagnose auszuhalten. Nämlich, dass wir im 21. Jahrhundert in einer anderen Welt leben. Geopolitisch hat die Welt sich verändert. Die zwei Mächte Sowjetunion und Amerika des 20. Jahrhunderts. Dazu ist China gekommen. Wir sind heute noch nicht in der Lage zu wissen, dass Indien die nächste Weltmacht ist. Noch mehr Menschen als China und auch Atommacht. Wir sind in der digitalen Welt eine der letzten Länder, was Infrastruktur, Schulintroduction von digitalem Erziehen angeht. Wir sind, was die Demokratiegefährdung ist, immer noch naiv und sind nicht wach, wie viel Demokratiezerbröselung mittlerweile stattfindet. Wir sind, was unsere Schulen angeht, das muss ich sehr deutlich sagen, seit 30 Jahren nicht besser geworden, sondern schlechter. Ich halte das für den größten Skandal aller. Bildungsungerechtigkeit ist die schlimmste soziale Ungerechtigkeit, weil sie Menschen ein Leben lang dadurch prägen und markieren. Und man könnte die Liste fortsetzen.
Sie können sie fort, ich merke das schon. In dem Buch ist sie noch viel länger fortgesetzt. Ich möchte jetzt aber wirklich langsam verstehen, wie können wir, wenn wir mit diesen Krisen umgehen wollen, dann müssen wir uns doch darüber auseinandersetzen. Und Sie haben mit Corona angefangen. Da haben wir gesehen, wie wenig Diskussionen funktionieren in Deutschland, sobald es irgendwie haarig wird. Wie können wir besser streiten? Wie kann das besser funktionieren? Einfach nur lauter ist ja nicht die Lösung.
Man muss schon mal denken, auch worüber wollen wir streiten? Ich nehme jetzt ein Beispiel, Demokratie. Wir erleben in den letzten 10 Jahren, wie eine Partei des Antidemokratischen, weil die Würde des Menschen ist unantastbar, sagen wir, die AfD lebt uns vor, die Würde des Menschen ist antastbar und sie tasten sie an, indem sie alle Formen von Minderheiten beleidigen und als Sündenböcke für ihre pseudopolitische Argumentation verwenden. Die Frage ist die Leidenschaft derjenigen, die es zerstören. Wo ist unsere Leidenschaft, die Demokratie zu vertreten? Wie Handelsvertreter vor die Tür zu gehen, Einzelne oder Gruppen, und dafür zu kämpfen, dass Demokratie stark ist. Ein anderes Beispiel, das ich ganz deutlich sagen muss, wir sind jahrelang mit der Illusion durch die Welt gegangen, Krieg ist kein Mittel der Politik, obwohl Krieg immer ein Mittel der Politik war, auch schon in Europa, wo wir das sagten, in der Welt sowieso. Ergebnis ist, wir sind geopolitisch Analphabeten, auch unsere Regierungen sind schwach. Aber also, diese
das wurde
Frage
begründet jahrzehntelang eben mit der deutschen Vergangenheit, mit der NS-Zeit.
Nein, nicht nur, dass wir sagten, auch in den 90er Jahren, nicht mal mehr deswegen, Krieg ist kein Mittel der Politik.
Ja, aber es rührte daher.
Aber was haben
Sie
wir
kritisieren
gemacht?
Das wir ja auch in Ihrem Buch, irgendwie nach Auschwitz wollte Deutschland einfach keine
aber Verantwortung für gar nichts mehr. Aber wir sind doch jetzt viele Jahrzehnte danach und junge Generationen. Nein, wir wollten nicht die Anstrengung annehmen. Allein der Gedanke, wenn wir akzeptierend hätten, Krieg ist ein Mittel der Politik. Und noch einmal, Georgien, Krim 2014, aber auch andere regionale Kriege, der Tschetschenienkrieg, von der Welt will ich gar nicht reden, dann hätten wir doch nicht die Bundeswehr dekonstruiert, sondern eine Verteidigungsarmee aufgebaut. Wir sind nicht verteidigbar. Wenn wir morgen angegriffen werden, sind wir innerhalb von Stunden am Ende. Aber eine Gesellschaft muss sich verteidigen können, nach innen und nach außen, sonst ist sie so verletzbar, dass wir überhaupt nicht mehr dann Verhandlungen führen können eines Tages. All diese Fragen müssen wir diskutieren und wir müssen endlich Haltungen und Standpunkte bestreiten und daraus unter Umständen ein anderes 21. Jahrhundert kreieren.
Und diese Haltung könnte sich entwickeln aus einer Angst, die man eigentlich kriegen muss angesichts dessen, was Sie beschreiben, die jetzt manche auch kriegen. Und Angst ist auch ein Thema in Ihrem Buch, weil das so ein vielschichtiges Ding ist. Angst ist auch etwas, Sie schreiben, ich bin Angst. Angst ist auch etwas, was vielleicht ein bisschen früher hätte aufwecken können in diesem Schlaraffenland. Sie zitieren da Jean-Paul Sartre auch mit diesem, der Mensch ist Angst. Was ist das für eine Angst, die eigentlich konstruktiv ist?
Also auch ich habe Angst und mein ganzes Leben lang Angst, wenn ich das persönlich sagen darf. Meine Eltern sind Holocaust-Überlebende. Ich bin auf einem Friedhof aufgewachsen. Ich habe kein Urvertrauen gelernt. Als ich nach Deutschland gekommen war und die Original-Nazis überall auch noch an der Macht, aber jetzt als Demokraten, ganz schnell sich weiß gewaschen haben, hatte ich Angst. Ich hatte Angst vor Polizisten, ich hatte Angst. Und ich habe auch heute, wie jeder andere Mensch, auch Angst. Aber Angst ist diffus und Angst lähmt. Sie führt auch zu Panik. Ich empfehle deswegen, in dem Moment, wo ich mich den konkreten Themen zuwende, wird die diffuse Angst zu einer konkreten Furcht. Der Unterschied ist, solange ich Angst habe, bin ich maximal irrational und mein Denken, das Großhirn ist ausgeschaltet. Das ist eine Frage der Evolution. Zwei Grundgefühle hat der Mensch, wie jedes Lebewesen, mitbekommen. Das eine ist der Sexualtrieb und das andere ist die Angst, also die Fähigkeit zu überleben. Deswegen müssen wir die Angst zähmen
und transformieren.
Und dafür haben wir eine Methode gefunden. Das Großhirn ist in der Lage, aus dem Irrationalen ein Rationales, ein Nachdenken, ein Überprüfen zu schaffen. Und in dem Moment, das kennen wir doch alle in unserem Leben, ich habe so furchtbar Angst, dass ich in der Schule versage, ich habe furchtbar Angst, irgendwie das Finanzamt schreibt mir was, ich habe furchtbar Angst, nachts auf die Straße zu gehen, muss man sich der Angst stellen und der Furcht und sagen, okay, komm, ich setze mich jetzt mal hin und fange an nachzudenken. Nachdenken ist Arbeit und ist Stress. Unser Gehirn vermeidet, solange es geht, auch das, wenn es möglich ist. Aber es gibt ein paar Dinge, über die müssen wir nachdenken, sonst wird die Angst uns zerstören. Ich erzähle in diesem Buch soziologisch, philosophisch, aber auch sehr menschlich, wie das geschehen kann. Meine Erfahrung auch da, und nicht nur meine, ist, wenn ich mich zum Beispiel, ich hatte immer in meinem Leben furchtbar Prüfungsangst, Sie werden es nicht glauben. Furchtbare Prüfungsangst. Und es war nur möglich, die zu überwinden, wenn ich mich zum ersten Mal dann hingesetzt habe und mir die Aufgaben ohne Angst angeschaut habe und dann gelernt habe, du musst das portionieren. Heute machst du das, morgen machst du das, übermorgen jenes, hol dir Hilfe. Und dann war ich in der Lage, die Angst vor der Prüfung und dem Stoff jedenfalls zurückzudrängen.
Übertragen auf die Weltlage. Sie sagen, wir müssen eigentlich... Wir brauchen eigentlich zwei Dinge, die widersprüchlich auf den ersten Blick sind. Wir brauchen Zweifel und Vertrauen.
Richtig. Wir brauchen übrigens als Menschen immer Zweifel, Neugier, aber in der Haltung des Vertrauens in diese Welt und zu Menschen, was nicht Naivität bedeutet. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist die Bereitschaft, miteinander im Streit, in der Verhandlung zu überprüfen, in welcher Welt leben wir gerade. Denn die Welt ist nicht statisch. Auch wir sind nicht statisch. Ich war mal 20, ich bin jetzt 67. Sehr schmerzhaft, diese Dynamik des Lebens. Aber mit diesen Jahren hat sich auch der Makrokosmos völlig verändert. Viele Dinge sind eben anders geworden. Bleibe ich stehen als Individuum und fühle mit 67 ein Leben wie als 20-Jähriger, mache ich mich in den Augen jedenfalls der 20-Jährigen zu Recht lächerlich. Bin ich nicht bereit zu verstehen, dass in 40, 50 Jahren eine so dynamische, moderne Welt wie wir heute große Veränderungen, auch Machtveränderungen hat, werde ich untergehen. Also, wir müssen miteinander reden, um eine Diagnostik herzustellen. Wo steht Deutschland, wo stehen wir in dieser Welt, wo hat sich die Welt verändert? Einfaches Beispiel, im 20. Jahrhundert, alle standen da und wussten, Amerika wird schon eindringen, wenn wir bedroht sind. Sind wir heute noch so sicher als NATO-Länder? Ja. Aber Amerika hat schon unter Obama gesagt, wir sollen uns nicht drauf verlassen, wir sollen uns auf uns verlassen. 450 Millionen Europäer sind nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Das erklär mal einen Amerikaner. Und dann, wenn wir die Diagnose getroffen haben, erst dann sind wir fähig, nach Lösungen zu suchen, die wir wiederum verhandeln, weil wir Demokraten sind. Aber dann muss endlich gehandelt werden.
Dann muss gehandelt werden, also streiten, nachdenken, die Angst umwandeln und dann handeln.
Ja, und beim Handeln das übrigens wieder streiten und zweifeln,
selbstverständlich,
um sich zu korrigieren und zu verbessern.
Ist erstmal noch relativ abstrakt. Wenn wir jetzt zum Ende kommen und wir hören hier eine Menge Leute zu, die sich vielleicht denken, ja klar, handeln, klingt gut, ich will jetzt handeln. Was heißt das denn, Herr Friedmann?
Ja, das heißt zum Beispiel, dass wenn hier jemand ganz leise sagt, das ist doch schon wieder dieser Drecksjude, der versucht, die Deutschen fertig zu machen, nicht so zu tun, als ob man Hörgeräte braucht. Und den Mund benutzen und die Worte benutzen und sagen, hey, das geht nicht. Und den Streit und den Konflikt zu riskieren. Es ist wichtig für den, der das sagt, aber vielmehr noch für den, der eingreift. Nicht eingreifen bedeutet, sein Rückgrat zu schwächen. Das ist dann ein Job für die Orthopäden, aber für mich ist es tödlich.
Das ist wieder das Schweigen unserer Freunde. Michel Friedmann.
Denken Sie dran, der nächste Nachbar kann sagen, Frauen sind einfach nur dumm. Wieso sind so viele Frauen da? Und der nächste Nachbar kann sagen, Brillenträger, traut denen nicht. Tragen Sie bitte wieder Ihre Brille. Also,
sagt er zu dem Herrn in der ersten Reihe.
Was mir wichtig ist, das geht nicht um mich als Jude. Es geht darum, dass wir lernen, den Mund aufzumachen. Wir sind, denke ich, frei. Ich denke, wir sind demokratisch. Was kann mir schon passieren? Ja, es gibt einen Konflikt, es wird gestritten. Na und? Das ist die Freiheit. Es gibt keinen Sonnenschein in der Freiheit. Es gibt Wind, es gibt Stürme, es gibt Wolken, es gibt ab und zu Sonne. Und auch das ist dynamisch und alles kann auf einmal kommen. Wir sind selbstverantwortliche, mündige Bürger. Das ist das demokratische Menschenbild. Ja, packen wir doch unsere Selbstverantwortung, Mündigkeit aus und leben das Leben und sagen, was wir glauben. Die, die autoritär sind, sagen, was sie glauben. Warum sollen wir es nicht tun? Sind wir etwas schüchterner? Wir haben das bessere Konzept für Menschen.
Klare Aussage von Michel Friedmann im Deutschlandfunk Kultur auf der Leipziger Buchmesse. Nein, auf der Frankfurter Buchmesse sind wir. Ihr Buch, Herr Friedmann, das heißt Schlaraffenland abgebrannt von der Angst in einer neuen Zeit und es ist im Berlin Verlag erschienen. Herr Friedmann, Dankeschön.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.